Das hat so was mit meinen Predigttiteln. Wenn ihr am Schluss den Titel versteht, dann habt ihr sicher zugehört. Die Tyrannei in der Gunst zu bleiben, was Angst niemals vermag. Wir reden heute über die Gunstschwelle. Habt ihr das Wort Gunstschwelle schon mal gehört? Und was stellt ihr euch darunter vor? Was ist Gunstschwelle? Und was mache ich mit ihr oder was macht die Gunstschwelle mit mir? Schon mal Gunstschwelle gehört? Ihr habt das alle erlebt, ich weiß es. Die Gunstschwelle ist die unsichtbare Linie, die uns sagt, ob wir den Erwartungen einer anderen Person insofern genügen, dass diese uns anerkennt. Es ist unmöglich, in dieser Welt zu leben, ohne die Auswirkungen einer Gunstschwelle auf das Alltagsleben zu erfahren. Schon meine Eltern hatten eine Gunstschwelle. Mögt ihr euch daran erinnern, so wenn es auf Weihnachten zuging, wurde man dann ein bisschen vorsichtig, weil alles, was so, sagen wir, ab November passiert ist, hatte dann direkte Auswirkungen auf die Größe des Geschenks. War so? Logisch, war so. Also man hat dann geguckt, wie sich die Eltern so verhalten, damit man nicht was jetzt kaputt macht, oder im Mai war es egal, da war es noch lange nicht Weihnachten, aber so vor Geburtstagen und vor großen Festtagen, wo es dann was gibt, hat man sich dann schon eingekriegt. Seit wir Kinder sind, haben wir gelernt, mit dieser Gunstschwelle zu spielen, damit wir das bekommen, was wir wollen. Ist doch so. Die Frage ist, hatten deine Eltern diese Gunstschwelle bewusst bearbeitet? Also haben die gesagt, ich gebe dir 5 Franken ab der Note 5,5. Oder wenn du das machst, bekommst du das. Das ist ja nichts anderes als im Prinzip Gunstschwellenbearbeitung. Krieg was, wenn ich was liefere. Die Gunstschwelle kam dann wieder, und zwar spätestens, als ich das erste Mal im Schulzimmer saß und dann mit dem Lehrer. Und dann wusste ich, okay, sie ist wieder da, die Gunstschwelle. Ich muss also gucken mit dem Lehrer, dass ich möglichst nicht allzu krasse Sachen mache, damit dann die Noten, wo er ein bisschen Spielraum hat, eher nach oben tendieren. Und so ging die Schulzeit vorbei und es war alles neben meiner Leistung wieder Gunstschwelle. Natürlich haben wir schnell herausgefunden, dass die Gunstschwelle dann später auch bei Kollegen und Kolleginnen da ist. Enttäuschst du deinen Kollegen oder deine Kollegin ganz stark, sind sie schneller weg, als du auf 3 zählen kannst. Enttäuschst du deinen Freund, lädt er dich vielleicht nicht mehr ein. Als du dann das erste Mal arbeiten gingst, dein Chef hat dich begrüßt und nach ein paar Wochen, was war da? Logisch, die Gunstschwelle. Sie war wieder da. Hattest du mit dem Chef einen guten Kontakt? Hast du dich da ein bisschen reingeliebäugelt? Oder wie sagt man das? Aber es ging einfach nicht ohne Gunstschwelle. Das hatte dann zur Folge spätestens Ende Jahr beim neuen Gehalt oder wenn ganz gute Projekte verteilt wurden, war da wieder die Gunstschwelle. Und die Gunstschwelle war, das war mindestens meine Meinung in der Wirtschaft 40 Jahre, manchmal war die Gunstschwelle größer als der Verstand. Also haben dann Leute was gekriegt, wo ich gedacht habe, ja, ist ja nicht gerade der Intelligenteste, aber eben Gunstschwelle war okay. Es ist daher nur verständlich, dass wir davon ausgehen, dass Gott auch eine Gunstschwelle hat. Weil wir sind ja in diesem System Gunstschwelle groß geworden. Wie sieht es denn in der Kirche aus? Gibt es da auch Listen von Eigenschaften? Wenn du die machst, dann bist du dann in der Gunstschwelle, dann kann man dich dann wählen in so Ämter rein. Und wenn du da dann drunter bist, wäre es ein bisschen schwierig, obwohl du ja eigentlich ein guter Typ bist. Aber Gunstschwelle hat klar, auch bei uns in der Kirche ist da die Gunstschwelle drin. Bibellesen, Gebet, Mitarbeit in der Kirche, anderen helfen in der Kirche, all das scheint uns auf die gute Seite zu bringen. Selbstsüchtige Motive und sündige Handlungen bringen uns scheinbar auf die schlechte Seite. Das Muster ist also recht einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass Kirche wirklich so funktioniert. Aber wie sieht das wirklich bei Gott aus? Wer glaubt, er tut genug für Gott? Wer glaubt das von euch? Wer glaubt, er tut genug? Wenn ich den Menschen die Frage stelle, ob sie denn denken, dass sie genug für Gott tun, dann ist die Antwort in den allermeisten Fällen nein oder zumindest na, könnte schon noch mehr sein. Wer von uns glaubt denn schon, dass er genug betet, genug in der Bibel liest und genug Zeugnis gibt? Ich weiß, was du jetzt denkst, weil ich mich das auch immer gefragt habe. Wie viel ist denn letztendlich in der Beziehung zwischen mir und Gott genug? Ich könnte mich ja fragen, wenn ich eine Stunde im Tag bete, könnten ja auch 2 Stunden sein, müsste ja nur früher aufstehen. Wenn ich 6 Verse in der Bibel lese, könnten ja auch 2 Kapitel sein, müsste ja nur mehr Zeit aufwenden für Gott. Die Frage ist, muss ich jeden Monat, jede Woche oder jeden Tag irgendjemandem Zeugnis abgeben von Christus? Die quälende Frage bleibt unbeantwortet. Was ist genug, um in der Gunst Gottes zu bleiben? Tatsache ist, dass in derselben Bibel, in der wir Aufzählungen finden, wie wir Gottes Gunst verdienen können, ebenfalls deutlich zum Ausdruck kommt, dass niemand gut genug ist, diese Anforderungen zu erfüllen. Weshalb? Der Grund liegt darin, dass die Gunstschwelle uns zwischen den Zeiten des Selbstmitleids und der Selbstgerechtigkeit hin und her schwanken lässt. Erkennst du deine Unzulänglichkeiten, willst du demnächst die Flinte ins Korn werfen? Bist du der Meinung, dass du sehr, sehr viel für Gott tust und schon alles aufgegeben hast für ihn? Dann hast du vielleicht mehr Zeit, um andere zu kritisieren. Genau das ist der Punkt, wo wir uns sagen müssten, dass diese Gunstschwellengefühle nichts mit einer normalen Beziehung mit Gott zu tun haben. Gott liebt dich und hat dich neu gemacht. Du bist ein neuer Mensch. Wer von uns ist ohne Sünde? Gleichermaßen wissen wir, wenn wir wirklich ehrlich mit uns selbst sind, dass wir nicht frei von Sünde sind. Geht gar nicht. Wir können sie wohl gut verstecken, aber Gedanken, Motive und verborgene Taten legen immer unsere fortwährenden Sünden und Zweifel offen. Können wir je sicher sein, über wie viele unsere Verfehlungen denn Gott bereit ist, hinwegzusehen? weil er sie als Teil unseres Wachstumsprozesses ansieht? Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der Verstand hätte. Da ist keiner, der Gott suchte. Alle sind sie vom Weg abgekommen. Allesamt taugen sie nichts. Da ist keiner, der sich in Güte übte. Keiner, auch nicht einer. Willkommen im Club. Es gibt sicher einige, die denken, sie tun mehr als andere und darum vielleicht die Gunst Gottes mehr verdienen. Doch unklar ist, und das habe ich immer festgestellt, auch bei diesen Menschen, sie wissen nichts über die Gunstschwelle. Sobald sie nämlich anfangen, mit so einer blöden Gunstschwelle zwischen ihnen und Gott zu handhaben, kommt immer die Frage, ja, was ist denn genug? All diese Gedanken hat Gott nicht über dich, verstehst du? Du bist ein neuer Mensch. Und warum sollte er ausgerechnet dir nicht alles schenken? Da gab es einen jungen Mann, der war seinen Altersgenossen weit voraus, auf den besten Schulen ausgebildet, hielt man ihn für einer der einflussreichsten religiösen Führer in einer der bekanntesten Städte der Welt. Moralisch gesehen war er ohne Makel und seine Weisheit suchte ihresgleichen. Er sagte über sich selbst, und in meiner Treue zum Judentum war ich vielen Altersgenossen in meinem Volk weit voraus, habe mich doch mit ganz besonderem Eifer für die Überlieferungen meiner Väter eingesetzt. Als griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer mit römischem Bürgerrecht verfolgte Saulus von Tarsus zunächst die Anhänger Jesu Christi, dem er, abgesehen von dieser einen Erscheinung bei der Bekehrung, nie begegnet ist. Er genoss die Ausbildung zum pharisäischen Schriftgelehrten bei Rabbi Gamaliel in Jerusalem. Saulus verfolgte im Auftrag des Hohen Rats die Christen. Sein Bestreben, der beste Diener Gottes in seiner Generation zu sein, führte ihn letztendlich nicht in die Arme dieses liebenden Gottes, sondern in die grausame Tyrannei seines Egos hinein. Es begann bei ihm mit dem Wunsch, Gott zu dienen, doch wurde diese Leidenschaft schon bald von seinem Verlangen nach geistlicher Anerkennung überlagert. Er genoss mehr und mehr die bewundernden und ehrfurchtsvollen Blicke seiner Freunde und Mentoren. Er glaubte tatsächlich, dass er die volle Wahrheit erkannt hat und dass die anderen das schon noch erkennen würden. Er war überzeugt, ich bin perfekt, also ich bin schon perfekt. In seinem Innern sah es etwas anders aus, als es nach außen hin den Anschein hatte. Trotz seines Eifers und seiner Weisheit nagte etwas tief in Saulus. Er war ein zorniger Mann. Das zeigte er aber nur, wenn es gerechtfertigt war, sich zu entrüsten. War er jedoch allein, wusste er, dass dies wie ein dunkler Schatten über seiner Seele hing. Der Beste zu sein in Gottes Augen trieb Saulus dahin, wo er hunderte Menschen wegen ihres Glaubens verfolgte, foltern und hinrichten hat lassen. Was war nur mit Saulus geschehen, dass er so ein hartherziger Mensch wurde? Er wollte doch nur Gott dienen. Doch was war das Resultat dieser Nachfolge? Eines Tages, als Saulus wieder unterwegs war, um noch weitere solcher Jesus-Nachfolger zu töten, geschah es auf der Straße nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte ihn, wir können das lesen, ein helles Licht. Er stürzte zu Boden und hörte diese Stimme zu ihm sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Einer, der glaubte, er hätte die volle Wahrheit, und wenn er dann diesem Gott begegnet, dann muss er ihm fragen: Wer bist du? Jeder von uns hätte gedacht: Nee, also Saulus, der kennt ja Gott auswendig. Aber er kannte diesen Gott gar nicht. Er fragte ihn: Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es war kein Zweifel für Saulus, dass er in diesem Moment Gott begegnet ist. Alles war verwirrlich für ihn, dass sich Gott mit Jesus vorstellte, und er verfolgte ja die, die sich zu Jesus bekennen. Seine Gedanken drehten sich wie wild. Sollten all die Menschen, die er getötet und verfolgt hat, wirklich zu Gott gehören? Saulus fühlte sich wie in einem Traum. Was erwartete er nun? Er wartete, ihm war klar, dass er ja alle Gunst verloren hat bei Gott. Gar nichts war da mehr. Und für Saulus war es auch offensichtlich, dass er hier und jetzt die Strafe für alles bekommt. War es ein gütiger Gott, der ihn jetzt einfach sofort erledigte? Oder machte er das Gleiche wie er, zum Beispiel Zeh um Zeh oder Arm um Arm, sodass er noch ein paar Tage leiden musste? Aber es war klar, aus diesem Teil der Geschichte komme ich nicht mehr lebend raus. Und bei all den Gedanken, die der hatte, irritierte Paulus zunehmend etwas. Er merkte zwischenzeitlich wieder, dass dieser Jesus eigentlich ganz normal mit ihm redete. Nichts von: Ich gebe dir jetzt gerade noch 2 Minuten, dann haue ich dir was ab. Er redete mit ihm und Paulus war zunehmend verwirrt. Er eigentlich, der all diese Menschen umgebracht hat und jetzt diesem Gott von Angesicht zu Angesicht da sah, hörte einen Gott, der ganz normal mit ihm redete. Und je länger das Paulus hörte, war in diesem Moment für ihn alles klar. Was er vorfand von Gott, war reine Liebe. Der Jesus, den er verfolgte, liebte ihn, und er war nicht gekommen, um ihn zu bestrafen, sondern vielmehr, um ihm die Augen zu öffnen, damit er nicht den Gott seiner Vorstellungen, sondern den richtigen Gott kennenlernen konnte. Gott war gekommen, damit Saulus den richtigen Gott kennenlernen konnte und nicht den Gott, den er sich in seinem Kopf zurechtgebogen hat. Diese Geschichte, wisst ihr, das war ein Beginn einer unglaublichen Freundschaft, über die wir dann in der ganzen Neuen Testament lesen und staunen können, wie Gott mit Saulus umgegangen ist. Und genau in diesem Moment, als er da mit dem Gesicht im Dreck lag, hatte er nicht das Geringste für Gott getan. Und jetzt entdeckte Saulus, die Gunst Gottes, die Liebe Gottes. Statt bestraft zu werden, erhielt er die Einladung, Teil seiner Familie zu werden, die er so sehr zerstören versucht hatte. Anstelle des Todes, den er so vielen anderen gebracht hatte, wurde ihm ein neues Leben angeboten, von dessen Existenz er vorher, obwohl er gläubig war, gar nichts wusste. Saulus war nun eines absolut klar. Er hatte nichts dafür getan, um die Gunstschwelle zu überschreiten. Nein, in diesem Moment war er Lichtjahre weg und er fand sich trotzdem dort wieder, wo er Gottes vollen Zuspruch bekam. Jesus hatte ihn schon geliebt, bevor er eine Vorstellung davon hatte, wer denn dieser Gott war. Die absolut unglaubliche Großzügigkeit von Jesus hatte zur Folge, dass bei Saulus, später Paulus, der Gedanke an eine Gunstschwelle völlig weggefallen ist. Paulus, und das lesen wir in dem ganzen Neuen Testament, darum hat Paulus diese Gunstschwelle nicht, weil das, was Gott vergeben hat, war so unendlich viel größer, dass er gar nie im Leben daran dachten musste, wie komme ich denn wieder in die Gunstschwelle rein. Das war für ihn explodiert. Wenn du in der Vergangenheit bereits darauf gehofft hast, dass du besser sein müsstest als einige andere in der Kirche von dir erwarten, um Gottes Gunst zu erlangen, dann denk an diese Begebenheit, genau an dieser Stelle, wo sich Saulus befindet, mit dem Gesicht im Dreck liegend, beginnt deine und meine Beziehung zu Gott. Genau so haben wir angefangen. Wir haben vielleicht niemanden getötet, niemanden verfolgt, aber wir haben tausendfach gelogen, Sachen erzählt über andere Leute, die nicht stimmen. Wir waren grob mit anderen Leuten. Wir sind genau am gleichen Punkt wie Saulus. Deine Vorstellung, du könntest Gottes Gunst bekommen und du hättest eine Chance, Gott zu genügen, bringt dich nur weiter weg von Gott und nicht näher. Von diesem Moment an, als Saulus im Dreck liegt auf der Straße und von Gott nicht verurteilt wurde, war Jesus Christus alles für ihn. Und darum war später Paulus ein Leben lang klar, dieser Gott ist der Gott, der vergibt. Es ist der Gott, wo ich nichts verdienen kann. Alles ist geschenkt. Das war Paulus klar. Und darum schrieb er im ganzen Neuen Testament über diese unglaubliche Großzügigkeit. Und diese Großzügigkeit, die sollten wir übernehmen gegenüber allen anderen Menschen, allen anderen Kirchen, allen anderen wirklich. Wo ist sie nun, die Gunstschwelle bei Gott? Gar nirgends. Gott kennt das wirklich nicht. Darum gibt es bei Gott diese Gunstschwelle auch nicht. Es gibt nur Vergebung und Güte und Barmherzigkeit. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich auch ein normales Leben führen mit Gott. Weil dann muss ich mich nicht laufend einjustieren. Bin ich jetzt eher gut oder schlecht oder da oder dort? Einfach ein normales Leben. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Güte, nach dem Maß deines Erbarmens. Tilge meine Freveltaten, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Paulus war nach dieser Begegnung ein anderer Mensch. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist das eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und so lebte Paulus fortan dieses neue Gebot, das da ist: Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Und in ihm ist nichts, was anstößig wäre. Das ist der Kern der Botschaft von Jesus Christus und ist das Ziel des Glaubens. Liebe deinen Nächsten. Es sollte keinen Zweifel geben, dass wir eine Neuschöpfung sind, dass trotz all unseren Fehlern wir vollständig angenommen sind. Und dass wir diese Großzügigkeit, die wir erhalten von Christus, dass wir das den anderen auch geben. Seien sie noch so anders, ihr werdet immer wieder erstaunt sein, dass wenn ihr bei Menschen großzügig seid, dass ihr das 100-fach zurückbekommt. Und das nicht nur in der Kirche. Ich war 40 Jahre lang, führte ich große Einheiten. Und ich habe das auch dort immer gemacht, auch wenn ich mich ab und zu mal von jemandem verabschieden musste. Dann war es doch mit Anstand. Aber Großzügigkeit hat sich immer ausgezahlt. Und zwar in Leistungen, die ich von Mitarbeitern einfach bekommen habe. Ganz am Schluss, als ich aufgehört habe, habe ich mal gefragt: Warum habt ihr immer gearbeitet für mich, wenn ich was wollte? Die haben gesagt, um mich herum, dieses Head Office hat gesagt: Weil du uns wertgeschätzt hast. Wir haben immer gemerkt, wir sind was Besonderes für dich. Und wenn du gesagt hast, jetzt brauche ich das und das und das, war für uns klar, jetzt kommt nur Peter an die Reihe. Und ich habe immer wieder Chefs, junge Chefs erlebt, die völlig anders angefangen haben, mit einer harten Hand. Und ich habe immer darauf tendiert und habe gesagt, du wirst nie letztendlich erfolgreich sein. Nie. Richtig ein schönes Leben wirst du nie haben, wenn du einfach ein Arsch bist. Warum machen wir Menschen diese Gunstschwelle? Damit hören wir von heute auf. Wir werden zu dem, wozu uns Gott umgestalten will. Er tut es jeden Tag und Gott sagt es uns in unserem größten Zweifeln: Ich liebe dich. Es gibt nichts zwischen uns, was uns trennen könnte. Neues ist geworden, nichts mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sein ganzes Leben lang war die eine Erinnerung von Paulus an diesen Moment, als er im Dreck lag vor Christus. Und wenn ihr das liest, das Neue Testament, was hat Paulus immer gemacht, wenn er vor einem hohen Herrn war oder vor einem König oder was hat er immer gemacht? Er hat seine Geschichte erzählt von Damaskus. Nicht irgendwas, er hat immer diese Geschichte erzählt. Ihr seht das im Neuen Testament. Immer wieder hat er diese Geschichte erzählt, um den anderen zu zeigen, wie unglaublich großzügig dieser Gott ist. Und er hat es nicht verdient. Hast du oder ich diese Gerechtigkeit verdient? Gott möchte ein neues Leben mit uns anfangen. Nun bitte ich dich und dich an den Ort zu gehen, wo Saulus im Dreck lag und dir nochmal vorstellst, wenn du die Augen schließt, dass eilig du dort liegst, als du Christus begegnet bist. Genau gleich. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sofern ich jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich will die Gnade Gottes nicht außer Kraft setzen, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Ich wünsche dir und mir eine neue Sicht auf dein geschenktes neues Leben von Gott in der unendlichen Freiheit, in der er uns letztlich haben will. Darum redet Christus von uns freimachen, frei von dieser Gunstschwelle, dass wir immer hadern. Gott macht uns frei und das wünsche ich uns allen. Und das ist ja ein cooles Lächeln da oben. Ich weiß nicht mal, ob er Zähne hat, doch unten schon zwei. Probiert das aus. Probiert es mit anderen Menschen aus, seid großzügig, kommt auf sie zu. Ihr werdet unglaubliche Geschichten erleben mit allen möglichen Denominationen. Und es wird eine gute Story werden für euch. Amen. Ja, lieber Gott, wir danken dir ganz herzlich für die unglaubliche Grosszügigkeit, die du gegenüber uns hast. Und dass du uns hilfst, dass wir doch grosszügig sind mit anderen. Dass wir zeigen, was du eigentlich für ein Gott bist. Ein Gott, der gern vergibt. Ein Gott, der mit uns Menschen ist. Ein Gott, der schon immer gesagt hat, am liebsten bin ich mit euch zusammen. Ein Gott, der sich lohnt, dass man sich darauf freut, dass man dich wieder einmal sieht. Ein Gott, der mit uns ist. Amen.